Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Andreas, hast du Zähne geputzt heute Morgen? Ah, noch dabei.
Moment, ich spüle gerade. Sekunde. Gut, wird mal wieder Zeit. Zum Anfang der Woche mache ich das immer.
Hast du auch reingeguckt oder auf die Packung geguckt, was da alles drin ist?
Ja, also hat ein bisschen abgestanden geschmeckt. Ich weiß nicht, was drin sein könnte, aber man...
Hast du geguckt, ob irgendwo Injektionsnadeln mal eingeführt wurden?
Nee, das... Aber ich fühle mich schon viel besser, muss ich sagen.
Ja, ich mache das ja seit 21 Jahren immer. Ich check morgens immer die Tube ganz genau ab.
Warum das denn?
Ja, das können wir gleich drüber sprechen. Ich glaube, wir sind schon drauf. Wir sollten erstmal anfangen, aber das wird noch aufgeklärt gleich in der Sendung.
Gut. Also, dann lassen Sie jetzt mal offiziell anfangen.
Machen wir. Guten Morgen, Dienstag, der 17. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und wir haben für euch wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Nach 14 Jahren, wie groß ist denn der Druck für Löw, Stand jetzt?
Nach 17 Profijahren, Javier Mascherano verlässt das Spielfeld. Wir ordnen seinen Stellenwert ein.
Außerdem gratulieren wir einem Schwimmer posthum zum Geburtstag, der eine unfassbare Siegesserie vorzuweisen hatte. Und wir erinnern an einen Abend im Leben einer Leichtathletiklegende, an dem der das Zähneputzen wohl mal lieber vergessen hätte.
Ach so, ja, deshalb.
Genau.
Aha, okay, aber endlich sitzen wir mal hier mit sauberem Atem. Das ist gut.
Endlich.
Aber vorher gibt's wie immer bei uns um die Frage des Tages. Und da geht's nochmal um die Nations League in Zeiten von Corona. Am Samstag hat es ja um die Partie Deutschland gegen die Ukraine in Leipzig viel Trubel gegeben. Ja,
5 Mitglieder des ukrainischen Teams waren vor dem Spiel negativ getestet worden. Die 5 wurden dann in Corona-Quarantäne gesetzt, aber die Mannschaft durfte trotzdem spielen.
Jetzt wurde vor dem Spiel gegen die Schweiz, in der Schweiz, wurden 2 weitere ukrainische Spieler positiv getestet, 2, die gegen Deutschland auf dem Platz gestanden haben. Jogi Löw wurde von dieser Nachricht gestern während der Pressekonferenz quasi überrascht.
Die Testungen Freitag und Samstag vorm Spiel waren ja alle Spieler irgendwie negativ. Von daher weiß ich nicht, was passiert ist in den letzten 2-3 Tagen bei der Ukraine.
Ja, war es vielleicht doch ein Fehler der UEFA, mitten in der zweiten Welle auf die Länderspieltermine zu pochen?
2 Meinungen in circa 40 Sekunden. Fang mal an, Malte, du schaust ja schon richtig mit den Füßen, seit der Bundestrainer gesprochen hat.
Ja, er sagt, alle da getesteten Spieler waren irgendwie negativ. Löw wieder gewohnt präzise, aber sein Lieblingswort irgendwie scheint ja diesmal wirklich den Punkt genau zu treffen. Die Quarantänemaßnahmen sind offenbar wirklich irgendwie und vor allem irgendwie überarbeitungswürdig. Das unterstreicht nochmal, was ich ja schon mal gesagt hatte, was bei Clubteams offenbar einigermaßen funktioniert, klappt mit Nationalteams einfach gar nicht. Spieler kommen aus allen Erdteilen zusammen zu ihren Teams, reisen kreuz und quer dann weiter noch durch die Welt. Das hat ja an ganz vielen Spielorten in der Länderspielwoche nicht richtig funktioniert. Da traten ja so viele Corona-Fälle auf. Norwegen schickt jetzt zum Beispiel die Reserve nach Österreich. Die zahlreichen Tests vermitteln offenbar nur eine trügerische Sicherheit. Und wenn dann positive Tests auftreten, dann wird einfach behauptet, die Teamkollegen hätten keinen nennenswerten Kontakt untereinander. Ja, ich würde sagen, es war ein Fehler. Wichtige Einnahmen für die Verbände hin und her.
Boah, da muss ich jetzt mal aus der Sicht eines Aktiven sozusagen bei der ganzen Sache ein bisschen was zurechtrücken, zumindest in meiner Betrachtung. Das dauert vielleicht ein bisschen länger als 40 Sekunden, aber wir können gerne im Anschluss noch weiter diskutieren. Jogi kann jetzt am wenigsten dafür, muss man sagen. Ihm seine Ausdrucksweise jetzt vorzuwerfen, wird der Sache nicht so wirklich gerecht und ehrlicherweise wird das Gerede darüber, auch als Involvierter, mir jetzt einfach ein bisschen zu viel. Wir drehen uns da im Kreis und da vermischt sich jetzt auch einiges. Bei unserem Team und unserem Verband funktioniert das alles, alle Maßnahmen. Im Konkreten musste die Ukraine ein Protokoll erstellen, wie und wo sich die Spieler bewegt haben, die infizierten Spieler. Sollte das Ganze fehlerhaft gewesen sein, ist das arglistige Täuschung und dann ist das schlichtweg Betrug. Wir sprechen seit Tagen an, die Nations League ist dermaßen überflüssig, aber sie wurde gespielt und es wurde alles, wirklich alles vor Ort dafür getan, es für alle Beteiligten sicher zu gestalten. Es wurde getestet, mehrfach, und es wurde eigene Laboratorien Lieferanten und Laborkapazitäten nach Leipzig angekarrt. Es gab Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden. In Leipzig war eigens der Professor der Taskforce mit am Start, der das hochgelobte, international hochgelobte Konzept erstellt hat. Professor Dr. Werner Krusch, der hat alle Maßnahmen im Krisenstab koordiniert und ist abends völlig kaputt ins Bett gefallen. Der hat nicht mal mehr mit mir ein Bier getrunken. Wenn wir jetzt so einfach sagen, es war ein Fehler, tut man vielen Menschen zumindest auf deutscher Seite Unrecht. Es ist ein bisschen anmaßend. Die Wissenschaft, die Organisatoren und die Behörden, die haben grünes Licht gegeben. Und international funktioniert das Ganze nicht wirklich gut. Da gebe ich dir recht. Aber ich muss sagen, dass am Samstag in Deutschland gespielt wurde, das war eine mehr oder weniger wasserdichte Angelegenheit.
Ja, dein Lob und die gebrochene Lanze für den DFB natürlich in allen Ehren, sicher auch berechtigt. Du hast es ja, wie gesagt, selbst vor Ort auch alles mitgekriegt, aber hast es eben auch schon gesagt, das ganze System Länderspielwoche ist ja ein bisschen größer. Es sind eben noch mehr Verbände involviert und wenn das dann alles von denen deutlich laxer gehandhabt wird, dann reichen auch die besten DFB-Maßnahmen natürlich nicht aus, um dieses ganze System wirklich zu stützen. Funktioniert eben nur, wenn wirklich alle Verbände gleich mitziehen. Also meiner Meinung nach.
Ja, da sind wir einer Meinung. Das muss international dann eben besser geklärt werden. Und wie gesagt, dass diese Nations League gerade in Corona-Zeiten jetzt auch völlig am Ziel vorbeischießt, das bekommen wir in den Ligen mit. Die nationalen Ligen, muss man sagen, müssen Vorrang haben. Da muss man sagen, das ist das Alltagsgeschäft und dass die sicher spielen können, ist wichtig für den Sport, für den professionellen Sport in Deutschland. Da hätte man insgesamt auf die Länderspiele verzichten müssen, da bin ich bei dir. Am Samstag wurde gespielt und die Entscheidung, da muss ich sagen, da stehe ich dahinter. Aber vielleicht habt ihr ja andere Meinungen. Was meinst du, Malte?
Ja, schickt uns doch gerne mal eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung zu diesem Thema an folgende Nummer, die 0331-298-5028, 0331-298-5028, eure Nummer zum Glück.
Ja, aber bitte schickt uns nur eine Sprachnachricht an diese Nummer, ja? Und beginnt die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und sagt dann euren Namen und dann können wir das Ganze zuordnen und gerne auch senden.
Stand jetzt, aktuell.
Heute Abend geht's in der Nations League dann eben weiter für das DFB-Team um den Gruppensieg gegen Spanien in Sevilla und für Jogi Löw vielleicht sogar noch um etwas mehr, denn Oliver Bierhoff, der hat im FAZ-Interview ja eine kleine Löw-Debatte entfacht.
Ja, und er hat ein bisschen aufhorchen lassen, denn das klang dann doch nicht so versöhnlich oder loyal, wie man das vielleicht in den letzten Jahren immer gewohnt war. Am Ende des Tages müssen wir alle uns an Ergebnissen messen lassen. Das heißt, Jogi auch. Das hat Oliver Bierhoff gesagt. Ist ja im Fußball erstmal eine Binsenweisheit, kostet eigentlich 3 Euro fürs Phrasenschwein, aber das war schon etwas Besonderes.
Ja, vor allem mit Blick auf die große Unzufriedenheit mit dem DFB-Team stand jetzt in der Öffentlichkeit mit der seit längerem ja auch schwelenden Kritik an Löw und auch mit Bierhoffs Worten von diesen dunklen Wolken. Wir haben neulich drüber gesprochen und vor allem auch von seinem Wunsch, dass die Nationalelf doch vielleicht wieder ein Lagerfeuer wird und dass sich dann auch alle versammeln. Da horcht man doch schon etwas auf, wenn man jetzt sowas liest. Zumal Bierhoff ja in dem Interview mit der FAZ auch gesagt hat, den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit. Ja, und danach weiß man noch nicht. Wie reagiert denn der Bundestrainer selbst auf diese Ankündigung?
Das habe ich jetzt nicht gelesen. Es ist ja immer so bei der Nationalmannschaft und auch für den Nationaltrainer, dass man eigentlich so von Turnier zu Turnier denkt, dass man weiß, okay, nach einem Turnier gibt es natürlich auch eine Analyse, da wird man sich unterhalten, ist der Weg der richtige oder muss man vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Der Oliver kennt meine Meinung zu manchen Dingen, ich kenne seine Meinung, also von daher ist da jetzt kein Gesprächsbedarf aufgrund eines Interviews, weil der Oliver und ich haben ein großes Vertrauensverhältnis. Wenn er so gesagt hat, dann ist natürlich so, klar. Es ist ja immer von einem Turnier abhängig, wie es weitergeht.
Ja, Löw tut's ein bisschen ab. Kein Redebedarf, sagt er. Normaler Vorgang. Wie schätzt du denn das ein? Warum platziert Bierhoff denn gerade jetzt so ein Statement? Zumal ja der Vertrag von Löw ja eigentlich auch noch bis zur WM läuft.
Also ich glaube tatsächlich, dass zwischen Oliver Bierhoff und Joachim Löw kein Blatt Papier passt. Ich glaube, die reden wirklich viel, die kennen sich, die sind fast wie ein altes Ehepaar und da knallt's auch mal, aber ansonsten sitzt man dann wieder abends zusammen und isst ganz gemütlich. Und dass Oliver Bierhoff, dass er das jetzt so gesagt hat, ist vielleicht auch ein Stück weit jetzt auch den gesamten Umständen geschuldet, dass man sagt, die sind so kritikresistent, die sind belehrungsresistent und Ich glaube, vielleicht war es mal ein Stück, klingt jetzt blöd, ne? Aber ich sag's jetzt mal so, vielleicht war es ein Stück Menschlichkeit, Erdung, zu sagen, ja, jetzt gucken wir mal, wie das bis zum Turnier so ausgeht und wie das Turnier ausgeht. Und wenn es nicht funktioniert, ereilt auch meinen alten Busenfreund das Schicksal, das alle Trainer ereilt, wenn der Erfolg eben dann nicht da ist und wenn man sich vielleicht bei einer Mission vertan hat, wenn man dann auch die Fans enttäuscht hat, dann muss man gehen. Vielleicht war es einfach an dem Punkt auch ein Stück weit Ehrlichkeit, die wir sonst nicht gewohnt waren, weil wir gesagt haben, sie sind beratungsresistent oder nicht so kritikfähig. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht genau, erstaunt hat's mich auch.
Vor allem der Zeitpunkt. Ich meine grundsätzlich, dass man das mal in Frage stellt und sagt, okay, wir warten jetzt mal das Turnier ab, wenn es dann eben auch in den letzten Wochen und Monaten trotz insgesamt guter Ergebnisse, also die Ergebnisse waren ja zumindest auf dem Papier erstmal nicht so schlecht, wie viele das machen. Die Spielweise war es eben nur nicht und die Art und Weise, wie die Mannschaft sich auch präsentiert hat, nicht. Aber dass man es dann in der Phase dann eben auch gerade sagt, das wirkt dann schon so ein bisschen wie Bundesliga. Also von daher, das, was du sagst mit Alltag, das kann ich dann da schon unterschreiben. Ehrlichkeit im Alltag letztlich dann auch bei diesem alten Ehepaar einfach mal Tacheles reden und sagen, wie es dann in der Branche dann natürlich auch ist. Aber heißt ja im Umkehrschluss, aber auch bis zur EM gibt's erstmal Ruhe. Also da kann er in Ruhe arbeiten. Und ich glaube auch nicht, dass sich ein 60-Jähriger wie Jogi Löw dann groß davon beirren lässt, unter Druck setzen lässt.
Ja, und ich glaube auch, also der Zeitpunkt, da bin ich bei dir, das erstaunt natürlich, aber jetzt mit, okay, einem, also mit so einem Sieg gegen die Ukraine, also dass man endlich mal wieder gesagt hat, das war jetzt zwar kein Juhu-Fußball, aber es war auch grundsolide und man hat endlich mal wieder gewonnen. Ich glaube, jetzt kann er es eher sagen, wenn er vorhatte, das irgendwann mal platzieren zu wollen. Ja, einfach mal dieses Stückchen Ehrlichkeit loszuwerden. Jetzt kann er es eher sagen, denn jetzt hält der Jogi damit so ein bisschen sozusagen den Rücken frei. Ansonsten würde ihn ja richtig in den Wind stellen. Also stell dir vor, das wäre nach einer 1-3 Niederlage gegen die Ukraine passiert. Dann wird sozusagen die ganze Situation rund um den Nationaltrainer noch weiter befeuern. Und ich glaube, jetzt gerade in der Situation tut's vielleicht gerade am wenigsten weh. Und er hat's halt mal gesagt.
Es ist gesagt und dann warten wir mal ab, was gegen Spanien dann heute Abend noch passiert und ob er dann wieder Ähnliches sagt oder ob er dann vielleicht gleich bis 2026 verlängert. Werden wir dann alles sehen. Ihr erfahrt es natürlich hier bei Stand jetzt.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
In Argentinien ist Sonntagnacht eine große Fußballkarriere zu Ende gegangen. Rekordnationalspieler Javier Mascherano hat nach der 0-1 Niederlage von Estudiantes im Pokal gegen die Argentinos Juniors seinen Rücktritt vom Profisport bekannt gegeben.
Anunciar mi retiro del fútbol profesional. Hoy jugué mi último partido profesionalmente.
Er hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, hat lange über diesen Schritt nachgedacht, sich mit dem Club Estudiantes beraten, ihm sei aber in den letzten Monaten die Begeisterung für den Fußball mehr und mehr abhanden gekommen.
Er hatte zwar gehofft, nach der Corona-Pause wieder die alte Begeisterung fürs Fußballspielen zu spüren, hat aber nicht geklappt und da er immer in seiner Karriere, wie er selbst gesagt hat, 100% gegeben habe, das jetzt aber nicht mehr könne, tritt er eben zurück. Mit 36 Jahren, nach 17 Jahren als Profi und insgesamt 21 gewonnenen Titeln.
Nach 147 Spielen für die argentinische Nationalmannschaft, einem Vize-Weltmeistertitel 2014, da entschuldigen wir uns jetzt nicht für, nach Stationen in Europa bei West Ham, Liverpool und vor allem auch bei Barcelona. Viermal wurde er spanischer Meister, zweimal gewann er die Champions League, wurde ebenfalls zweimal Club-Weltmeister und er ist Doppel-Olympiasieger. 2004 und 2008 holte er mit dem Olympiateam jeweils Gold, ist damit der einzige argentinische Athlet überhaupt, der zweimal Goldmedaillen bei unterschiedlichen Spielen gewann. Und trotz dieser Erfolge, an denen er großen Anteil hat, wird er immer so ein kleines bisschen oder wurde er immer ein bisschen unterschätzt. Malte, aus deiner Sicht, kommt er im Vergleich zu anderen Fußballidolen immer ein bisschen schlechter weg. Warum ist das so?
Ja, definitiv. Das kommt da auf jeden Fall. Liegt aber natürlich auch daran, dass er ein Arbeiter war. Kein Künstler wie jetzt Messi oder Ronaldo. Aber er war trotzdem als Arbeiter unheimlich wichtig für die Erfolge seiner Mannschaft, aller Mannschaften, für die er gespielt hat. Und Roy Hodgson, der Ex-Nationaltrainer Englands, der hatte das auch erkannt. Der hatte Mascherano 2014 mal bei der Wahl zum Weltfußballer nominiert. Da haben viele gelacht und haben gesagt, wie soll denn das klappen? Und Roy, was fällt dem denn da ein? Ich finde aber, da haben die Leute viel zu Unrecht gelacht, denn Mascherano war einer, der es wirklich möglich machte, dass eben Spieler wie Messi auch glänzen konnten bei Barcelona. Das ist einer, der den Rücken freigehalten hat, der eben die Grätsche gesetzt hat, damit auch dieser Angriff, der dann von Messi vielleicht vollendet werden kann, überhaupt initiiert werden konnte. Und Mascherano auch noch ein Spieler, der extrem vielseitig war. Der konnte nämlich eigentlich vor allem im defensiven Mittelfeld als Abräumer wirken und das als sehr kompromissloser Abräumer. Aber unter Pep Guardiola, da durfte er dann in der Innenverteidigung so ran. Der hat ihn quasi umgeschult, weil im Mittelfeld von Barca damals einfach zu viele Topspieler sich tummelten, mit Xavi und Iniesta schon zwei Künstler dann letztlich auch da waren. Und der Abräumer wurde dann ein bisschen weiter hinten gebraucht. Und das, obwohl er gar nicht so groß ist. Ich glaube, 1,75 ist er nur groß für einen Innenverteidiger. Jetzt nicht zwingend Gardemaß, aber die fehlende Körpergröße, die hat Mascherano dann mit Auge, Stellungsspiel, Schnelligkeit und auch vor allem seiner Sprungkraft locker wettgemacht und vor allem auch mit seiner Härte, der konnte nämlich ordentlich dazwischen langen und er konnte auch Führung übernehmen, auf dem Platz und auch neben dem Platz, also von daher, er ist schon ein richtiger Leader gewesen und solche Spieler braucht es im Fußball auch und die werden immer so ein bisschen unterschätzt, diese Aggressiv-Leader.
Aggressiv ging er auch mit seinen Steuerbescheiden vor. Ja. Also er war nicht in allem ein Vorbild, muss man sagen. 2015 wurde er in Spanien zu einer Bewährungsstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt. 1,5 Millionen Euro hat er versucht, an den spanischen Behörden vorbeizutribbeln.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Erzählen wir euch natürlich in der Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top ist, wenn Sportler Grenzen durchbrechen, in neue Sphären vordringen. So wie zum Beispiel auch Caleb Dressel, der US-Schwimmer, gestern Abend. Denn der hat beim ISL-Meeting in Budapest einen absoluten Fabelweltrekord über 100 Meter Lagen aufgestellt. 49,88 Sekunden brauchte er nur. Und er ist damit der erste Schwimmer der Welt überhaupt, der die magische 50-Sekunden-Schallmauer durchbrochen hat. Dass das ausgerechnet in Budapest passiert, das verwundert jetzt nicht unbedingt. Das Wasser dort scheint ihm einfach zu liegen. Dressel hatte dort vor 3 Jahren bei der WM an gleicher Stelle 7 WM-Titel geholt.
Schauen wir doch mal auf den Flop des Tages und da fragen wir uns, ist es dreist oder ist es schon Dummheit? Wie jetzt bekannt wurde, hat die Polizei am Sonntag in Oberhausen ein illegales Fußballturnier während des Lockdowns beenden müssen. Auf der Platzanlage des SC 1920 und TB Oberhausen hatten sich rund 100 Jugendliche getroffen. Ein Anwohner hat das Ganze gesehen, hat dann die Polizei gerufen, das berichtet Reviersport. Der Oberhausener Fußballkreis Jugendausschuss erklärte, dass auf der Anlage unter diesen 100 teilnehmenden Aktiven und Trainern der Vereine Rot-Weiß Oberhausen, unter anderem auch Spieler der Arminia Klosterhardt, MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Bayer Leverkusen und VfL Bochum waren. Also das, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Geburtstagskind des Tages.
Bis heute ist er der erfolgreichste Rückenschwimmer aller Zeiten und würde heute 70 Jahre alt werden. Leider jedoch verstarb Roland Matthes letztes Jahr am 20. Dezember nach kurzer schwerer Krankheit.
4-mal wurde Matthes für die DDR Olympiasieger, je 2-mal in Mexiko und in München. 3-mal wurde er Weltmeister und sogar 5-mal Europameister. Dazu heimste er noch jede Menge Silber- und Bronzemedaillen ein.
Und noch beeindruckender als seine Medaillensammlung ist seine Siegesserie. Von April 1967 bis August 1974 gewann er alle seine Wettkämpfe, zu denen er über die Rückendistanz an den Start gegangen war, am Ende auch.
Matthes war aber, war zwar Rückenspezialist, aber war eigentlich noch viel, viel mehr, muss man sagen, denn er hielt auch viele Jahre den Europarekord über 100 Meter Freistil, über 200 Meter Lagen und über 100 Meter Schmetterling.
Ja, Matthes war einer der ganz großen Sportstars der DDR, wurde auch 7-mal zum DDR-Sportler des Jahres gewählt. 1981 wurde er dann auch in die Ruhmeshalle des internationalen Schwimmsports aufgenommen und 2006 als erster und bis dahin einziger Ex-DDR-Sportler in die Hall of Fame des deutschen Sports berufen.
Und nach seiner Zeit im Becken machte sich Mattes als Orthopäde einen Namen, gehörte einige Jahre auch zur medizinischen Kommission des IOC. Und wir gratulieren postum zum 70. Geburtstag.
Heute in der Sportgeschichte.
Er hatte Doping immer wieder verurteilt, doch am 17. November 1999 sickerte erstmals durch, dass er selbst positiv getestet wurde. Dieter Baumann, 5000 Meter Olympiasieger von 1992 in Barcelona, wurde in zwei Urinproben das verbotene Anabolikum Nandrolon nachgewiesen.
Ja, und das war der Beginn der mittlerweile legendären Zahnpasta-Affäre. Wir kommen darauf zurück, die bis heute nie restlos aufgeklärt worden ist. Baumann jedenfalls beteuerte sofort seine Unschuld. Natürlich habe er keine so verbotene Substanzen zu sich genommen. Doch wie war diese positive Probe denn dann zu erklären?
Ja, zwei Wochen später lieferte Baumann die Erklärung, der Wirkstoff habe in seiner Zahnpasta gesteckt, wurde von einem Unbekannten injiziert. Jemand wollte ihm einen Dopingfall anhängen, klagte er und stellte deshalb Strafanzeige gegen Unbekannt.
Sehr gut, die Staatsanwaltschaft Tübingen hat dann auch die Ermittlungen übernommen. Gegen ihn? Die Ermittler glaubten Baumann nicht, vermuteten, er habe selbst das Mittel in die Tube gespritzt, aber dafür fand die Staatsanwaltschaft dann doch keine Beweise und so wurde dann die Ermittlungen gegen Baumann eingestellt.
Ja, nach einer zusätzlichen Haarprobe sprach auch dann der Deutsche Leichtathletikverband Baumann vom Verdacht frei, aber nicht der Internationale Leichtathletikverband. Der hob den Freispruch des DLV nämlich wieder auf und sperrte Baumann während der Olympischen Spiele 2000 für 2 Jahre und erkannte ihm auch noch alle Rekorde ab.
Nach der Sperre kam Baumann dann nochmal zurück, wurde immerhin nochmal deutscher Meister, über 10.000 Meter, beendete dann aber seine Karriere und arbeitet heute als Kleinkünstler, also er macht Kabarett und ist semiprofessionell als Schauspieler unterwegs und er macht das, was er wahrscheinlich am besten kann als ehemaliger Spitzensportler, er ist Motivationstrainer.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag, den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, natürlich für euch im Blick und hier die Tipps dazu.
Beim Magenta Sportcup im Eishockey-Treffen in der Gruppe A am zweiten Spieltag die Krefeld Pinguine und die Grizzlies Wolfsburg aufeinander. Wolfsburg hatte zum Start die DEG mit 7:0 vom Eis gefegt und Krefeld 1:3 gegen Bremerhaven verloren.
Frankreich hat seine Nations League Gruppe 3 bereits gewonnen. In der Gruppe 2 kommt es zum, ja, nennen wir es schon, Endspiel zwischen Belgien und Dänemark. Stand jetzt ist Belgien Tabellenführer, liegt 2 Punkte vor Dänemark. Nur mit einem Sieg könnte Dänemark noch auf Platz 1 springen.
Und in Gruppe 1, da könnte Italien mit einem Sieg in Bosnien den Gruppensieg feiern. Bei einem Patzer dürften sich die Niederlande und Polen noch Hoffnung machen, durch einen eigenen Sieg im direkten Duell dann vorbeizuziehen. Spielen die Italiener Remis, dann hätten nur die Niederlande noch Chancen, das zu schaffen.
Im Basketball, im Eurocup spielt Ratiopharm Ulm bei Boulogne in Frankreich und in der Handball-Europa League sind am 3. Spieltag die Rhein-Neckar-Löwen in Dänemark in Svendborg bei GOG Gunme aktiv. Das Spiel der Füchse Berlin in Lissabon wurde dagegen wegen Corona-Fällen bei den Berlinern verlegt.
Und irgendwas davon wird bestimmt morgen das Tagesgespräch bestimmen oder ein anderes Thema, was wir bis dahin noch ausgraben. Auf jeden Fall sind wir morgen für euch wieder da mit Stand jetzt.
Und zwar ab 7:07 mit geputzten Zähnen, so wie heute, oder Malte?
Selbstverständlich, aber wir überzeugen uns trotzdem vom Inhalt der Tube.
Ja, das stimmt. In der Zwischenzeit abonniert ihr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, rezensiert ihn auch gerne, gebt ein paar Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren, Empfehlungen für die Zähne und das alles rund um die Uhr. Bis morgen. Gruß und Kuss heute mit ganz frischem Atem von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ich gurgel noch ein bisschen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.